Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy, friends, folks and neighbors, Rodeo Radio.
Nummer 3, der Podcast bei Radio Bob mit The Boss Hoss. Letztes Mal war Christoph Schneider von Rammstein zu Gast und natürlich halten wir das Qualitätslevel.
Wir halten nicht nur.
Ich wollte jetzt nicht auf Christoph rumhacken, stimmt, und sagen, wir toppen das noch.
Nee, das stimmt, das ist gemein.
Also sagen wir so, wir halten die hochgelegene Messlatte und begrüßen heute einen weiteren außerordentlichen Künstler und Charakter.
Ja, geboren 1968 in Hamburg.
Richtig.
Schauspieler, Drehbuchautor, ja. Komiker, Filmproduzent und Musiker.
2003 Mitbegründer der Deutschen Filmakademie in Deutschland.
Hat in seiner Karriere schon unzählige Awards als bester Haupt- oder Nebendarsteller gewonnen.
Unter anderem den Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den Deutschen Filmpreis und, und.
Herzlich willkommen, Jürgen Vogel!
Yeah. Dankeschön, vielen Dank.
Alter, schön, dass du da bist.
Ist das schön. Ja, ich freue mich auch wirklich sehr.
Sonst eine große Ehre, dich im Haus zu haben.
Ja. Wirklich wahr, also total cool. Also wir haben ja uns immer überlegt, wen laden wir ein und wen kennen wir und so. Fragen wir natürlich erstmal unsere Bekannten. In dem Fall ist der Neighbor von Boss Burns hier jetzt am Start direkt über den Balkon gerufen. Hast du Zeit? Und er hat Zeit, weil man will ja die gute Nachbarschaft pflegen.
Ja, unbedingt.
Und wir haben auch immer gesagt, wir laden nur coole Leute ein. Also,
ja, Dankeschön, das ist mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank.
Jürgen, erstmal ein Drink, das ist unsere Tradition. Ja. Wir bieten natürlich unseren Gästen was zu trinken an. Mhm. Und was hätten Sie denn gern?
Was trinkt ihr denn so immer? Also was ist denn euer Lieblingsgetränk?
Ja, also ich würde jetzt ein Bierchen erstmal nehmen.
Ja, ein Bierchen bin ich auch dabei.
Ja, ein Bierchen habe ich hier so ein alkoholfreies Radler geschnappt.
Ja. Sehr gut, das ist okay.
Ja, also das ist geschmacklich auch gut.
Es war nicht leicht zu finden hier in der Gegend.
Wir können das nicht trinken, das ist ein schlechtes Image, aber du darfst.
Ja, in meinem Alter
ist voll okay.
Ist alles entschuldigt.
Und du mit dem Weizen und...
Guck mal da. Sascha, wir haben doch unsere...
Und wie macht ihr das mit den Kalorien von Bier? Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich viel Bier trinkt?
Also wir gehen direkt joggen danach.
Ja, wollte ich gerade sagen. Kannst du wirklich ausschwitzen?
Bier, wieder, drei,
ne?
Kilometer.
Ja, also ich weiß echt so, ne?
Ich weiß nicht, eigentlich bei dir ist, du machst ja auch eine schlanke Figur. Also bei mir ist wirklich, ich habe verdammt Glück einfach mit dem Verbrennungsmotor. Oh, ich nehme weder zu noch ab, also nicht wirklich.
Hast du Glück, hast du wirklich Glück. Also ich glaube schon, dass du, also Alkohol an sich hat ja schon
auf jeden Fall
Kalorien. Und die Leute, die wundern sich dann immer, dass sie von Weißwein irgendwann dick werden.
Der Trick ist, wenn man trinkt, darf man nicht mehr essen.
Ja, klar, die Kühlschrank versiegeln.
Ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Also ich muss auf jeden Fall ein bisschen gucken und dank eiserner Disziplin.
Ja, aber du siehst
dank eiserner schlank. Disziplin bin ich so hervorragend.
Aber und das heißt, du wegen Essen, weniger Essen oder auch Sport ein bisschen machen?
Ja, also Sport schon dann zeitweise weniger auch, zeitweise weniger Sport, aber... Also die Rettung ist immer, im Moment halte ich mich über Wasser mit weniger Essen oder mit morgens nicht so viel Essen, so viel aus, dass man wirklich die Reserven abbaut.
16,8.
Ja, zum Beispiel.
Das mache ich.
Ja?
Ich versuche tatsächlich irgendwie den Vormittag bis zum frühen Nachmittag nichts zu essen.
Ziel ist 23,1.
Kilo, oder?
Stündchen essen, 23 fasten.
Krass. Machst du Sport viel?
Ja, ich mache schon viel Sport. Also viel auch jetzt so in den letzten Jahren viel Cardio, also viel, was weiß ich, Rudern, Laufen und so. Was ich früher, genau, also Herz-Kreislauf-System so ein bisschen stabilisieren, weiß ich auch nicht. Irgendwann, früher fand ich es voll scheiße, habe immer Kampfsport gemacht. Und da gehört natürlich auch Ausdauer dazu, aber da hast du halt eine andere, durch Sandsackboxen oder überhaupt Kämpfen und so, das ist eine andere Kondition. Thai-Boxen, Jiu-Jitsu, Kung Fu habe ich angefangen, ganz lange gemacht, 9 Jahre.
Das ist gefährlich.
Nein, ich bin nicht gefährlich, nein.
Du siehst nur so aus.
Ja, genau, ich bin nur so aus. Nein, Kampfsport hat ja ganz viel auch so mit Disziplin zu tun und eben Gesundsein und Bewegung überhaupt. Ich bin jetzt 52 und ich kann immer noch mehr Liegestütze als andere.
Das sieht gut aus.
Du könntest für 48.
Dein Alter. Und du wiederum wie 44. Ach, das ist auch nicht so. Man schenkt sich so 3-4 Jahre. Ne? Ja,
nein, nein, da freue ich mich. Also bist du noch aktiv? Kannst du noch kämpfen?
Ja, also wenn ich Zeit habe, dann finde ich Jiu-Jitsu echt ganz toll, weil das eben so alles verbindet, halt Bodenkampf, ja. Standkampf, und es ist halt für die Konditionen und so, ist es wirklich toll. Also für das kannst du auch gut machen, wenn du älter bist. Also ist gar kein Problem.
Und fühlst du dich sicherer auch dann, wenn du durch die Straßen gehst, nachts?
Ich denke gar nicht so viel darüber nach, weil man kämpft so viel beim Training, dass das Kämpfen eigentlich gar nicht so ein Ding ist. So, ja. Ein großer Bestandteil des Trainings ist ja auch Kämpfen eben. Und dann ist Kämpfen auch nicht mehr so ein Ding. Und ich meine, da kämpfst du halt wirklich mit Profis, ne? Also das ist viel schwieriger. Ich glaube, das Training schwieriger ist als eine Straßenschlägerei.
Das glaube ich auch.
Weil das einfach Leute sind, die es können.
Ich habe mal Judo gemacht.
Ja, das ist ja super, also super Grundlage.
Da war ich noch ganz, ganz jung. Ne? Ja. Und beim ersten Training, wo ich teilgenommen habe, muss ich direkt kotzen.
Ja, ja, weil das konditionell so.
Unfassbar. Ja, also Krafttraining. Eine alles. Stunde lang ja, nur Boden, Liegestützen, ja. alle ja, im alles, Kreis ja. und jeder zählt auf 10, ja. macht die Dinger ja. durch. Nächste und so. Also, es war so anstrengend.
Ja, das ist so Allround-mäßig halt, dass du echt ein super gutes Training hast. Ja, das stimmt.
Ich habe mal Mikado gemacht.
Auch gut. Ja, okay. Diese Holzstäbe, wenn die so umfallen.
Direkt schlecht beim ersten
ja,
Mal.
Ja, weil du das gesehen hast und ich gedacht hast, ja, ich muss mir die Regeln mal wieder durchgucken von Mikado.
Aber apropos Zeit, ja. wie läuft es denn in der Schauspielbranche? Jetzt momentan?
Also sehr ruhig auch. Also auch wir können nicht wirklich arbeiten. Es fangen jetzt wieder vereinzelt welche an zu drehen, ist aber mega aufwendig. Ne? Also du musst, meine Süße dreht gerade, also meine Verlobte, und die haben, das ist ja ein bisschen Studio-ähnliche, weil die halt in so einem Büro viel drehen und so. Frau Jordan ermittelt für Join ist es. Und die,
ach, das kenne ich sogar.
Ja, das ist total lustig auch. Und ich spiele da ja auch eine von dem Team. Und die müssen halt, das ist halt ein relativ kleines Team. Und die Familien werden getestet von den Teammitgliedern, von den Schauspielern. Also ich muss jetzt auch einmal die Woche immer so einen Test machen und so. Und ich glaube, das Risiko trägt der Produzent. Also wenn da irgendwas sein sollte und die zum Drehabbruch, wenn es zum Drehabbruch kommt, dann trägt das die Verantwortung und das Risiko und auch die Finanzen, die Kosten natürlich der Produzent, was eigentlich krass ist natürlich.
Das ist ganz schön krass.
Ja. Aber so, ich meine, du hast ja nicht so viele Leute, also es ist keine Massenveranstaltung.
Genau, du kannst also, das, du kannst Leute 40, 50 Leute so, ungefähr eine Crew.
Und Maske, alle die Crew, alle Masken
genau, auf. Genau, Abstand so. Einhalten, so wie das eben geht. Bei Schauspielern funktioniert das nicht, deswegen werden die auch so andauernd getestet. Mhm. Aber das Team wird halt mitgetestet, weil es ja keinen Sinn macht, wenn jemand anders das hat.
Was viele vielleicht oder manch einer nicht weiß, dass du auch musikalisch tätig warst.
Ja, das wir haben einen Musikfilm gemacht. Also irgendwann hatte ich so ein Traum irgendwie, dass ich so auf der Bühne stehe und ich will gerade anfangen zu singen und ich glaube, das war so ein Iggy-Song von der Hip-Hop irgendwas, Passenger oder irgendwas. Ja. Ich hatte so wirklich so einen kleinen Club und ich habe den nie vorher gesungen, aber ich habe es geträumt und ich kennst ja so Träume, wenn das wird gerade richtig geil und dann ist der Traum vorbei.
Kenn ich ganz oft.
Ja, klar.
Und ich habe so gedacht, ach du Scheiße. Und da habe ich gedacht, eigentlich würde ich das so gerne mal spielen. Ich würde so gerne mal einen Sänger spielen und einen coolen Musikfilm machen, wo man einfach so ein bisschen auch was erzählt über so Bands oder über so eine bestimmte Richtung von Musik und so. Und das habe ich dann so zwei von meinen Freunden erzählt, die auch Regisseure sind und so. Und der eine hatte leider keine Zeit. Und dann hat der andere gesagt, ja klar, ich habe auch so eine geile Idee von so einem Bruderpaar, wo der eine irgendwas macht und der andere macht einen Film über den. Also er hatte mehr den Filmemacher so im Kopf. Und dann habe ich gesagt, na, dann lass ihn doch, dann macht er halt über den seinen Musikerbruder. So, ja, ja, geil. Und ich schreibe mal schnell so einen Pitch zusammen. Und dann haben wir das Ding auch relativ schnell auf die Beine gestellt und für echt, ich glaube 500.000 Euro, was für einen Film echt wenig ist, haben den ja auch mit so Videokameras, ein bisschen wie so Big Brother mäßig, wirklich 3 Kameras permanent waren wir verkabelt, haben gesagt, okay, ich muss ein halbes Jahr vorher anfangen, mir, also sowieso, wir haben die Bands dann gesucht, also was für eine Art von Musik könnte das sein, wie groß sollen die Clubs sein und so, also wo kennen die sich aus, und dann sind wir nach langen Suchen und Recherchen und so auf Tomte und Ketka gestoßen und haben gesehen, dass sie auch ein eigenes Label haben, Grand Hotel Van Cleef, und haben die gefragt und Markus Wiebusch hat gesagt, das ist eigentlich eine geile Idee, musst du aber mit uns proben halt und so.
Ja, das Coole ist ja, dass ihr nicht nur eine gefakte Band gemacht habt, sondern ihr habt die Band ja wirklich gegründet und seid tatsächlich auf Tour gegangen.
Ja, und also ein Album gemacht.
Ja, das ist mega. Wir sind dann wirklich, also nach einem halben Jahr waren wir dann so mit den Songs durch und Proben und alles. Also okay, dann machen wir das jetzt, und dann haben wir genau 3 Wochen Zeit gehabt, einen Film zu drehen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt 3 Wochen auf Tour, machen 9 oder 10 Konzerte und währenddessen improvisieren wir den Film.
Okay, ohne Drehbuch.
Ohne Drehbuch. Der Regisseur hat ein Drehbuch, also Lars Kraumer hat die Regie gemacht. Und Heike Makatsch hat die Frau zwischen mir und meinem Bruder gespielt. Florian Lukas war mein Bruder. Und ja, und dann haben wir diesen Film gemacht irgendwie, auf dem dann irgendwann rauskommt, dass ich mit seiner Freundin mal ein Verhältnis hatte und so, um einfach so, das war so ein bisschen die Vorgabe, dass das wohl mal zwischen uns passiert ist. Und dann war alles, jeder Dialog, alles war improvisiert.
Geil. Aber das Musikalische, also deine Rolle in der Band sozusagen, war ja nicht gespielt. Also
nein, ich habe
ja wirklich sau gesungen, aufgeregt. Wirklich auf die Bühne vor wirklichem Publikum.
Ja, wir haben auch gesagt, wir wollen ja nicht, ich wollte das auch, das war mir super wichtig. Ich habe gesagt, wenn wir da auftreten, die Leute kennen mich ja, wir müssen irgendwas finden. Und dann hat Markus gesagt, pass auf, wir machen, diese Konzerte sind ein Grand Hotel Van Cleef Special. Mhm. Wir haben ja so ein paar Solokünstler, also Thees macht Soloprogramm, Markus macht Soloprogramm. Dann hatten wir noch Felix Gebhardt, der sozusagen auch eine Home of the Lame hatte, so eine Band gehabt, hat gesagt, ich mache auch ein bisschen Solo. Also der war ja Bassist bei uns. Dann Max Martin Schröder noch von Hund Marie, der ist ja bei uns auch Schlagzeug gewesen und kann auch alles und so. Der hat auch ein paar Lieder noch gesungen.
Kennt man von Willi Schulz
und der Hund Marie. Genau. Und dann sind wir, haben wir gesagt, und am Schluss, also nachdem man so eine halbe Stunde, haben die so ein paar Lieder gemacht, kommt die Hansen Band, die noch keiner kennt. Mhm. Und die ist ja aus all denen sozusagen, und dann kam ich halt dazu als Sänger. Und dann haben wir die 10 Songs durchgeknallt und haben gesagt, wir unterbrechen auch nicht für den Film. Die Leute beim Erwerb der Karte geben die Rechte frei, dass man sie filmen dürfen. Mhm. Das haben die vorher so als Zettel gehabt. Damit konnten wir die halt drehen, also so als Publikum. Und haben gesagt, mir war wichtig, wir unterbrechen nicht. Wenn irgendwas nicht gut ist, dreh ich Scheiß drauf, müssen wir beim nächsten Konzert drehen. Ja. Ich will, dass wir für die Leute wirklich das Konzert spielen und nicht so filmmäßig das ist. Sondern ihr mit den Kameras, wir hatten 3 kleine Videokameras, die haben es ja so gedreht, haben gesagt, ihr stört die anderen auch nicht, ihr macht es einfach und fangt die Bilder ein, die man einfängt.
Und warst du dann mehr Schauspieler in dem Moment oder mehr Musiker?
Weil
mehr
Musiker.
Für mich war es Musiker. Wenn du quasi den Bandauftritt und die Tour ja machst, aber das eigentlich mit dem Hintergrund, dass es ein Film werden soll, für eine Rolle, die man vorher erdacht hat, aber es ist ja dann, war ja dann real.
Ja, für mich war das ziemlich einfach, weil wir ja auch erzählt haben, dass mein Bruder der Filmemacher ist, der sozusagen immer drumherum ist und filmt, wie sein Bruder mit der Band wieder so unterwegs ist. Nachdem er sozusagen wie so ein Restart von seiner Musikkarriere so. Und genau. Und dadurch hatte ich das Gefühl, wir sind so. Ich bin der Musiker, ich bin der Sänger halt. Ich mache meine Konzerte und er soll seinen Film da machen. Und alle Kameras da haben mit ihm zu tun. Also wenn da eine Kamera ist und ich sage, nerv mich jetzt nicht, dann waren das die Kameras meines Bruders so. Ja. Deswegen war das irgendwie total cool. Und für mich muss ich sagen, die Schauspielerei kannte ich ja nun. Da brauche ich jetzt nicht drüber nachdenken. Die dreht, was ihr kriegt und ansonsten Arsch lecken. Das ist halt ein Film, der ist improvisiert.
Ja, aber das Publikum wusste Bescheid, ne?
Die haben das erst realisiert, wenn ich auf die Bühne. Wir haben die vorher nicht gebrieft.
Aber wenn sie ihre Rechte
dann haben sie so das wussten sie. Sie wussten, es wird gefilmt.
Und dann dachte, das ist eine Doku.
Ja, keine Ahnung. Es waren ja auch kleine Kameras. Wir hatten ja nur so Available Light, also wirklich so 3 Videokameras, so kleine, und haben das später dann aufgeblasen auf 35. Also damit konnte man super spontan drehen und auch lange vor allem. Unheimlich lange. Du musstest ja nur zwischendrin mal die Chips wechseln. Und es war aber immer irgendeine Kamera an. Und somit hatten wir immer genug Material. Das war schon geil.
Ja, ja. Wir haben mal in der großen Freiheit ein Video gedreht. Und die Leute wussten Bescheid, die haben gesagt, wir drehen hier ein Video heute und so. Ja. Oder sogar einen ganzen Live-Mitschnitt, ne? War das
ja, eine DVD.
Ja. Und die Leute gingen voll steil, weil sie wussten, sie sind am Start.
Ja, sie sind auch noch gesehen. Das war da so ein bisschen, die waren so überrascht irgendwie so und wurden auch so überrollt. Wir haben ja auch keine großen Pausen gemacht zwischen den Liedern. Wir haben einfach gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Wir hauen jetzt die 10 Songs durch. Und während des Films war das hart, weil die Platte kannte ja noch keiner. Das heißt, keiner kannte die Songs.
Ja, aber die kannten dich alle. Und die ging mal steil, oder?
Das ist aber für eine Band besonders schwierig.
Das war krass.
Wir können sich auch daran erinnern, die ersten Schritte sind das ja quasi.
Ja,
ne?
Richtig.
Wenn du auf die Bühne gehst und dich beweisen musst, weil wenn du Fans hast, die wegen dir
kommen, wegen der Drum, der singt die auch mit,
dann bist du safe,
die wissen schon, ne? Ja, okay, die lieben dich schon.
Dann kommt der Hit und so, ne? Du weißt immer, kannst du Dramaturgie.
Nee, das war gar nicht, wir mussten kämpfen um die. Ja. Und wir sind ja extra auch in die kleinen Clubs gegangen, also da, wie die Bands auch angefangen haben, also wie Catgirl und Tomte auch angefangen haben, so 350 Leute, scheiß Anlage meistens, also du hast die Gesangsanlagen, ich bin gestorben immer. Ne? Ich höre mich nicht, so die hören mich auch nicht.
Ja, Klassiker.
Aber war ein geiles Erlebnis.
Ja, super. Super gute Zeit.
Ihr habt nur eine Platte gemacht.
Wir haben eine Platte gemacht.
Egal, war es dann doch nicht, oder?
Doch, ich habe gesagt, ich würde das gerne weitermachen, dass uns doch alle 2 Jahre so ein All-Star-Mix machen. Einfach sagen, wir kommen dann immer zusammen, machen. Aber man muss einfach auch realisieren, also Thees hat seine Jungs, seine Bands, fühlt sich sich denen auch verantwortlich, was klar ist, Markus genauso.
Klar.
Und stell dir vor, du machst sowas und nach 5 Jahren hat die Hansenband einen Hit nach dem anderen oder irgendwas passiert. Was ist mit den anderen Bands? Also du das kannst stimmt, nicht in kann zwei Bands leben, für den und auch Texte schreiben. Sagen die, irgendwann sagen die dann vielleicht auch, warum hast du den Song nicht für uns geschrieben?
Weißt das du so? Das sage ich Sascha auch immer.
Ja. Nein, aber ich verstehe das.
Das ist, klar, ich kann das nachvollziehen. Ich auch. Dass, wenn du verschiedene Projekte, wo ist denn dann wirklich dein
wo ist deine Herz Band, ja, und das ist ja auch alles Zeit und so. Und
ja, das auf jeden Fall. Also es gibt höchstens mal ein Ventil, also du spielst eine, ich habe auch noch eine alte Band, die ich, als ich 16 war, gegründet habe, ja. Und die habe ich vor 2 Jahren wieder vom Eis geholt, sozusagen.
Ja.
Das ist auch geil, aber da liegt meine Priorität liegt natürlich bei Bosslers, aber trotzdem nach 16 Jahren
Bosslers
irgendwie mal so, weißt du, 10 Mann in der Band, meine alte Band ist ein Trio. Da habe ich gesagt, fuck, ey, endlich mal richtig geile Mucker und viele Leute in der Band. Jetzt sage ich, ist auch mal geil mit einem Trio zu spielen. Bassgitarre, Schlagzeug, nicht als das oder das, aber sondern als Ventil irgendwie.
Da haben die Bands halt ihre Solo-Projekte noch, weißt du?
Ja, ja.
Ne? Test macht ja alleine auch Musik, Markus und Musik und so. Und das habe ich irgendwann auch begriffen. Okay, dann ist das halt so. Dann, ja, weil ich bin in erster Linie auch Schauspieler. Also
du hast nicht so Blut geleckt, dass du sagst, scheiße, Rockstar ist geiler.
Rockstar ist schon auch geiler.
Ja, ist schon auch geiler.
Ja, ist schon auch geiler. In gewisser Weise, weil das ist natürlich schon so, also erstmal ist es für einen Schauspieler, finde ich, ungewohnt, getragen zu werden von so einer Band. Also das ist... viele Sachen habe ich ja wirklich so Solostücke irgendwie, oder du kommst dir immer ein bisschen vor wie so ein Wolf, kurz mal in so einem Rudel, dann aber auch wieder weg, und ganz viel machst du alleine als Schauspieler. Also super viel liegt in deiner Verantwortung. Auf der anderen Seite bist du aber auch ganz stark abhängig eben von dem Drehbuch, Regie und das alles. Also das ist so ein...
Von deinen Kollegen, die mitspielen,
auch,
die
genau.
anspielen.
Bei der Musik, da könnte man ja so lange kämpfen, bis du eine Band hast, wo du sagst, das ist unser Baby jetzt. Das haben wir alle erkämpft. Aber das ist ja auch, ne, so jeder gibt sein Ding und irgendwann ist das so ein Teil und du merkst es ja auch, wenn ein Konzert gut läuft und du singst oder performst, dann hast du hinter dir Menschen, die dich komplett heben. Also wirklich in diesem Moment, in dem das entsteht, trägt dich jemand. Das ist bei der Schauspielerei anders. Das mache alles ich alleine eben dann, während die Klappe geschlagen ist, mit den anderen zusammen in Dialog. Aber deine eigene Arbeit kreierst du so. Ich finde, bei der Musik kannst du das nicht so separieren.
Ist es nicht auch, dass man gepusht wird, vielleicht mit einem Gegenüber, der dich anspielt und dir irgendwie eine Energie gibt, ähnlich vergleichbar wie eine Band, die von hinten richtig Feuer macht und du dann als Sänger
aber sozusagen... Das Erlebnis ist anders. Wenn du eine Szene hast, wo wir jetzt 5 Sätze miteinander tauschen, und wir drehen die an dem Tag 40 Mal aus verschiedensten Einstellungen.
Ja,
hast du nicht. Das ist so ein Stück weit Konzentrationsarbeit, wo du nur dadurch das schaffst, diese Leidenschaft dafür zu entwickeln, weil du immer an das Endprodukt denkst. Also du denkst immer an die Figur, immer an den Film,
Premiere,
an die
Kino.
Szene. Ja, gar nicht so an das, wie es nach außen wirkt, sondern die Verantwortung für die Figur und das, warum du das eigentlich machst. Also die Geschichte so. Ne? So das ist das Erste. Und du bist Dienst sozusagen diesem Ding. Und ja, wie so eine. Das ist ein Projekt und dafür hast du deine Figur, deine Rolle, und die bringst du ein und versuchst es zu 100% gut zu machen. Und wenn der andere toll ist, ist es ein super Gefühl, wo du sagst, das war ein super, geiler Take.
Ja, also,
aber nicht vergleichbar mit einem Song, wo du merkst plötzlich, der schwebt und das Publikum, und das Publikum geht mit, und Musik ist ja auch nochmal frei. Also weißt du, wenn ich eine Szene spiele, mit dir einen Dialog habe, wir haben jetzt einen Streit. Jeder, der zuguckt, weiß, das ist ein Streit zwischen zwei Charaktere, die er vorher kennengelernt hat. Und die Leute, die diese Szene sehen, wissen auch, jetzt geht es hier um diesen Streit. Wenn wir beide einen Song vielleicht kreieren, denkt der eine an seine erste Liebe, der andere denkt so, boah, was für geile Typen, der andere sagt, oh, ich finde die aber irgendwie nicht so gut. Es ist irgendwie frei, was die Leute empfinden, während sie das hören, und jeder empfindet irgendwie was anderes. Okay. Und trotzdem sind alle in einem Raum und teilen aber so ein Gefühlsding. Also jeder hat irgendein Gefühl zu dem, was du machst mit Musik.
Ja.
Musik ist so ein ganz krasser Antipser für Emotionen, also für Gefühle.
Ja, so
und beim Film ist es so, wenn die Szene so fest geschrieben ist, hast du nur eigentlich die Emotion, die Szene dir vorschreibt, weil es ein Streit ist. Du kommst da nicht raus und sagst, ach, jetzt fällt mir gerade meine erste Liebe ein. Aber bei Musik ist das anders. Also Musik kann es wirklich so sein, weil die Frage ist, mit was, guck mal, wenn der in der Zeit unheimlich viel euch gehört hat, Bosshaus oder so, und der hat die alles erste Mal im Auto geknutscht, dann ist es das. Beim Film wäre das bei so einem Streit nicht so gewesen sein, dass er, weißt du, du, den Sitz nachher gemacht hat und die so. Okay. Also ich finde, es ist freier. Ich finde, Musik hat sowas.
Dann solltest du das mal wieder machen, ne? Oder? Also ich höre da so raus.
Also eine
gewisse Sehnsucht höre ich da raus.
Nein, nein, es sagt mich auf jeden Fall, ich habe es geliebt, es zu tun. Und darüber bin ich ja schon glücklich. Das ist ja schon, da kann ich sagen, ich habe einmal in meinem Leben diesen Traum, um da zurückzukommen, ich habe diesen Traum einmal leben dürfen, eine Zeit lang, und das war toll. Weißt du, also diesen Traum, den ich hatte, der unterbrochen wurde, hatte ich dadurch, dass wir so viele Konzerte gegeben haben und ja auch 10-jähriges Van Kleef, da waren wir ja richtig im Stadion, das waren ja 70.000 Leute oder so. Das war ja richtig, wo du gesagt hast, Alter, was geht denn hier?
Ja, das ist so,
oder irgendwie, also wo du mit mehreren Leuten einfach so und denkst, so, wie geil ist das denn? Ja, so das, also das hatte ich und das bin ich, da bin ich super froh drum.
Also keine weiteren Projekte musikalisch in Sicht, in Aussicht oder eine musikalische Rolle?
Ja, das finde ich natürlich cool, da bin ich immer offen für. Aber das kreiere ich mir jetzt diesmal dann nicht selber. Also das, das glaube ich, würde ich dann gucken. Also weil ich habe es ja schon gemacht, das heißt, mich interessiert Musik und so. Und wenn jemand ein tolles Drehbuch hat, dann würde ich das auch machen, wenn ich das cool finde, dann auf jeden Fall. Also ich würde davon nicht mehr zurückschrecken.
Ja, ist gut. Wo wir da gerade bei sind, was mir einfällt bei dir... Der Film, den du am wichtigsten findest in deiner ganzen Karriere, weil du hast, ich habe mal geguckt, du hast ja über 100 Produktionen also inzwischen auf dem Zettel. Mhm. Gibt es da sowas, wie so ein Musiker sagt, das war mein wichtigstes Album, und er sagt, das war mein wichtigster Film, der hat mich am stärksten geprägt oder hat mich am meisten gefordert?
Ja, ja, das gibt's auf jeden Fall. Also das ist für mich der freie Wille. Das ist, da habe ich auch einen Silbernen Bären für gekriegt auf der Berlinale.
Harter Film.
Ja, das ist ein harter Film und da haben wir ja auch, also Matthias Glasner hat den ja gemacht. Und wir haben, glaube ich, 3 Jahre Recherche gemacht und 3 Jahre am Buch geschrieben und so. Also insgesamt 6 Jahre Vorbereitung, bevor wir überhaupt den Film dann uns getraut haben zu machen und gesagt haben, jetzt müssen wir es auch mal, aber sonst ist es irgendwann vorbei, wenn du so lange da recherchierst und so. Das hätte in so viel verschiedenen Richtungen gehen können. Und das Thema eben, Film über einen Vergewaltiger zu machen und eine Frau, die sozusagen sich in ihn verliebt oder die beiden kommen so zusammen. Das war ja so gespielt von Sabine Timoteo, auch eine ganz hervorragende Schauspielerin. Das war schon so ein Projekt, wo ich sage, das kannst du auch nur einmal machen. Also weil das erstmal, wenn du einmal so eine Rolle gespielt hast, dann brauchst du es ja auch nicht nochmal spielen. Das ist klarer, kann man das nicht setzen, so eine Figur. Und ich glaube, dass der Film einen auch unheimlich zerreißen kann. Also wenn man
ich wollte gerade sagen, wie stark nimmt einen das denn emotional mit?
Er ist, glaube ich, auch bei jedem anders. Ne? Aber der Film, dadurch, dass du so viel Zeit mit jemandem verbringst, der sowas macht, hast du eine andere, du hast nicht so viele Möglichkeiten, da so rauszugehen, weißt du, weil du so viel Zeit mit dem, wenn du dich auf den Film einlässt und so einen Schritt auf den zumachst, ist das auf jeden Fall ein ganz schönes Brett. So. Und das war für mich schon auch wichtig, weil ich wollte das auch, ich wollte irgendwas Relevantes machen zu einem bestimmten Thema, also weil mich das Thema einfach total interessiert hat und auch diese Art des Umgangs damit oder so, immer dieses Boulevardeske, dieser voyeuristische Blick teilweise auch von der Presse und den Menschen, die darüber urteilen, ohne zu wissen, worum es da eigentlich geht. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich, wenn die Menschen sowas machen und so? Also was ist das und wie kann man das versuchen zu verhindern oder wie kann man, wo greift man da ein oder so?
Ja, das ist harter Stoff und auch eine Gratwanderung.
Ja, die ganzen Fragen stellt man sich, ja klar, das ist super interessant, aber das Interessanteste ist eben, das ist eben Teil von der Mensch, also Menschen machen sowas, ne? Also wir, und die Frage ist, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Also was für Optionen haben wir, das zu verhindern, so. Und deswegen ist der Film, glaube ich, auch schon interessant, weil, ich glaube, wenn man den Film sieht, wird einem so klar, dass dieses Prinzip, wie wir das teilweise machen wollen, nicht funktioniert, um das zu verhindern. So kann man es nicht verhindern. Also man muss einen anderen Schritt gehen. Charité hatte eine Zeit lang so eine Anlaufstelle eben zum Beispiel für Leute, die so merken, dass sie so sind und haben so Therapieplätze gehabt, wo sie eben noch bevor jemand eine Straftat begangen hat, sozusagen die Möglichkeit zu geben, dahin zu gehen und darüber zu reden und so. Mhm. Und das war in Deutschland die einzige Stelle. Doch, das lief schon.
Sagst,
20 Leute, ja, weil das eben finanziell eben so, wer finanziert das? Also ne, wie wird das gefördert? Und du musst dir vorstellen, diese Anlaufstelle von 20 Leuten, die halt immer so therapieren können, das war einzigartig in Deutschland. Also da fragt man sich, wenn das sowas vielleicht in jeder Stadt geben würde, sagen wir mal mit 100 Therapieplätzen, in jeder Stadt so ein Programm, wo man Leute, die merken, irgendwas stimmt hier nicht mit mir, eingreifen und die therapieren, weil das ist das, was wir als Gesellschaft lernen können. Die Frage ist ja, wie können wir das verhindern? Aber wir können nicht so tun, als wäre das so, als würde es nicht passieren.
Starker Film. Und gibt's Gibt es einen Film, wo du sagen würdest, den würde ich eigentlich nicht mehr machen oder hätte ich den besser nicht gemacht?
Die bessere,
wenn du sagst,
die
bessere vorher,
Frage gibt es.
Du liest ein Drehbuch und findest erstmal okay, aber dann ist man abhängig von Regie und von Kollegen und von Flow und
also
so weiter.
Der Unterschied zwischen Schauspieler und Musiker, wie du sagst, ne, wir machen unser eigenes Konzert, unser eigenes Ding und als Schauspieler nimmst du natürlich auch, gerade wenn du wahrscheinlich am Anfang deiner Karriere bist.
Auch so, also immer, du bist immer abhängig, also kann das vielleicht, das stimmt, also man denkt dann immer so, das ist nur am Anfang, aber es bleibt immer so. Also dieser Job, du bist immer abhängig vom guten Drehbuch und von guten Leuten, auch guten Partnern.
Und du weißt nicht, was
guten Regisseur und so, ja, das hast du nie. Das ist aber okay, das gehört halt zu unserer Arbeit
und
so, dazu.
Ne? Auch wenn die Idee toll ist.
Und ja, aber du kannst auch einen guten Film mit wenig Geld machen. Also das kommt immer auf den Film an. Ne? Wenn du natürlich versuchst, großes Action-Kino zu machen, das ist nicht so. Aber du kannst einen kleinen, guten Film machen mit wenig Geld. Das finde ich eigentlich auch manchmal echt ganz geil.
Ja.
So, weil das dir auch wieder andere Freiheiten gibt und auch auf dem Terrain kenne ich mich auch. Ich habe auch viele Filme so produziert, weil mir das so Spaß macht, weil dadurch so Sachen entstehen, die du sonst nicht hinkriegst einfach. Mhm. Das muss man auch sagen. Hast auch ein kleineres Team und so, und es hat auch manchmal echt einen großen Charme. Aber prinzipiell gibt es immer verschiedene Dinge. Es gibt Sachen, die du machst aus inhaltlichen Gründen, wo du sagst, das zeigt mich richtig an. Also das will ich unbedingt machen, egal. Ja. Da ist dann auch scheißegal eigentlich, wie viel Geld du verdienst. Dann gibt es Sachen, die machst du nur wegen Geld, wo du sagst, okay, Inhalt finde ich jetzt nicht so geil. Ich versuche das, aber ich versuche das. Ja, aber du, jeder, und das ist eben unsere Aufgabe, versucht das trotzdem so gut wie möglich zu machen.
Ja, klar.
Dass ich sage ja nicht dann, oh, das ist scheiße, sondern ich sage, okay, ist eigentlich nicht so richtig geil.
Ich mache das aber so.
Aber ich versuche zumindest die Figur so geil zu machen, dass ich da was rüber rette oder so.
Ja.
Für mich, aber damit ich weiß, warum ich es gemacht habe, außer das Geld. Mhm. Aber im Prinzip gibt es auch eine finanzielle Entscheidung und das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja,
ja klar, du musst ja auch von uns.
Und dann gibt es das dritte, ist die Mischung aus beiden.
Wo du eben so ein bisschen.
Ja, geiler Grund. So, aber diese drei Dinge begegnen dir immer wieder im Leben und deswegen natürlich gibt es Filme, wo ich heute sage, boah, Alter. Aber ganz ehrlich, ich kann super gut. Es war ein Polizeiruf, den ich mal gemacht habe. Der war so grottenschlecht. Das ist
schlecht bezahlt und alles.
Oder? Nee, das war schon okay also damals.
Und ist ja schon was
ich finde,
begehrtes eigentlich.
Ja, ja, es gibt ja auch gute Polizei. Ich habe auch schon richtig gute gemacht, aber der ist schon sehr, sehr lange her. Und ich finde es aber nicht schlimm. Ganz ehrlich, ich kann darüber lachen. Ich konnte schon darüber lachen, als ich gemacht habe. Und damals, meine Ex-Frau hat gesagt, nachdem wir den geguckt haben und wir so ausgemacht haben, hat sie gesagt, so, und jetzt machen wir aus. Und das waren die letzten überhaupt, die anderen hatten schon ausgemacht. Wir waren jetzt die letzten, die ausgemacht, weil der so schlecht war, dass sie so einen Witz gerissen hat. Und ich musste so lachen, weil das auch wirklich.
Du bist aber auch nicht sauer.
Nein, überhaupt nicht. Und nein, ich wusste ja, warum ich es gemacht habe. Na gut, aber man weiß auch schon beim Dreh, wusste ich schon. Okay, es wird kein Meisterwerk.
Klar, das kennt man, das merkt man.
Aber dass der so schlecht war, wie er dann war, hätte ich nicht gedacht.
Ja, das
es ist immer wieder ein bisschen eine Überraschung auch, die auch okay ist. So. Das gehört zu dem Job. Das ist ein Job auch irgendwie, weißt du? So, ich mache das super gerne mit Leidenschaft und so, aber in erster Linie bin ich Vater.
Das Wichtigste im Leben.
Ja, das ist auch eine große Rolle,
ne? Ja, und auch. Ich bin seit 20 Vater und da bin ich habe in der Küche gearbeitet und komme aus wirklich einfachen Verhältnissen. Für mich, das ist das größte Glück, dass ich Schauspieler werden durfte. Das ist für mich ein mega geiler Beruf. Man kann echt gut leben davon, auch wenn man es richtig macht und Glück hat auch, muss man auch sagen, gehört auch Glück dazu. Und auch Fleiß und das alles, aber auch Glück. Und ich bin so dankbar jeden Tag, dass ich dieses Leben leben durfte durch diesen Job hier auch.
Und du bist Schauspieler geworden mit nur einem Tag Ausbildung.
Ja.
Das muss auch manchmal hinkriegen.
Ja, ganz besonders
warum
schnell.
Warum das? In München, ne?
War ja,
also,
ja.
Du ich hatte, in München oder?
Nee, also. Gar nicht. Ich hatte einfach das Gefühl, das ist nichts für mich. Ja. Nee. Damals war das auch noch so. Also damals wurde ich ganz extrem sowas, für, ja. Das ist gut, das ist so Schauspielschule auch ein bisschen, ja. Dass du so Sachen machst, wo man so denkt, was machen die da? Aber,
ein Fischstäbchen.
Aber vielleicht ist auch ganz interessant zu sehen, da durchzugehen und zu sagen, der Widerstand, also trotz diesem ganzen Quatsch habe ich das durchgezogen und habe es gemacht, weißt du so.
Gab es nicht mal einen Film,
auch
wo
sein.
Du
kleine
als
Haie.
Paketbruder reinkommst?
Ja, ja, so ähnlich, also so kleine
so
Haie.
So
auch
da,
so
da, war das doch so, ne?
Ja, ja, da war das genau so, ja. So ein Stuhl, den ich zurückbringe, war so eine Flamenco-Gruppe aus der Schauspielschule, den haben stehen lassen irgendwie in dem Hotel, in dem ich gearbeitet habe und dann gehe ich da hin und dann ist aber gerade Prüfungszeit und ich renne da mit diesem Stuhl rein und, ach so, ja, der Stuhl, ja, ja, machen Sie mal. Und ich so, hey, seid ihr bescheuert, habt ihr einen Arsch auf?
Und so. Diese geile Performance.
Und die sagen dann, ja, der ist aufgenommen. So, das ist eine kleine, ganz gute Geschichte. Aber ich meine so, also ich bin dankbar und froh, das ist schon auch echt, da habe ich schon echt Schwein gehabt auch.
Ja, das Glück gehört immer dazu. Ja. Ne? Wir feiern es auch fast täglich. Du. Wir zwicken uns auch immer noch, da, was wir da zusammen auf die Beine gestellt haben.
Vor allem, wenn man
unser weiß, Hobby zum Beruf gemacht, ne? Unsere Leidenschaft können wir von leben und so. Und da seit vielen ja Jahren schon. Also es
das große Geschenk ist ja, dass man das, ja, dass man davon leben kann.
Ja, eben.
Aber du hast, weil du vorhin gesagt hast, Rollen, die du gerne gemacht hast, also nicht so gerne. Du hast auch Winnetou mitgespielt.
Ja, ne? Den Bösewicht, Rattler. In dem ersten Winnetou.
Ja? Ja. Wo verortest du das? Also ich komme drauf wegen, weil wir über Spaghetti Western reden.
Ich wollte einmal ein Western machen. Ich wollte einmal in meinem
Leben. Wir wollen nämlich
auch unbedingt ein Western machen. Ich wollte unbedingt. Und das Gute war, was die Ausstattung anging und diese ganze so mit Maske und so, das war richtig toll. Also die
das haben, war schon hoch.
Ja, das war richtig gut gemacht. Und so, und die Figur, ja gut, das war halt der Bösewicht, der fast eine Karikatur war. Das fand ich aber auch alles gut. Vor allem ich reiten auch, ne, so Western-Reiten mäßig, obwohl das alles nicht so funktioniert hat, wie wir uns das gewünscht haben. Aber ich bin wenigstens nicht gestürzt. Mein Pferd ist halt immer durchgegangen und alle anderen mit. Das ist halt immer das. Und alle haben dann mich schon so angeguckt, immer so, Alter, kannst du jetzt mal euch sagen? Ey, ich sitze erstmal auf dem Pferd, das ist bescheuert. Ich hab gezogen, aber das wollte halt nicht. Der hat ein Temperament.
Pferd merkt es,
wenn man die reiten. Aber das hat total Spaß gemacht. Das, insofern, ich wollte immer ein Western machen. Ich mag das natürlich
total. Western ist mega. Also wir wollen auch mal ein Western machen irgendwann. Wenn ihr mal zuhört,
eigentlich schon.
Boah, also, ein Western.
Ja, also passt. Die Gratwanderung ist natürlich schwierig, ne? Also was geil ist, ist natürlich so Italo-Dinger, Italo-Western, Spaghetti-Western. Aber man will natürlich auch nicht so verkleidet, Cowboy-Fasching-mäßig
rüberkommen. Ja. Wenn das gut gemacht ist, dann funktioniert das, glaube ich, schon. Die Frage ist halt, wir sind ja mit dieser Tradition nicht so wirklich groß geworden, außer dass wir die amerikanischen Western halt geguckt haben. Aber es fühlt sich halt Dinger als Deutscher immer komisch an. Ja, wenn du vom Pferd dann steigst und dann sagst, was guckst du so? Weißt du so? Oder irgendwie so. Das ist halt, wie verortest du
Sam
das
Hawkins
historisch?
Oder gedreht, auch so, gedreht in der Lüneburger Heide?
Ja, also, weißt du, wir haben Kroatien gedreht.
Ja, so willst du sehen. Da,
ja, wo die wirklich so gedreht
worden.
Insofern war das schon, ach, ich fand das schon toll.
Hast du Western geguckt früher?
Ja,
ich
bin ja
schon. See vom Tod und eine Hand voll toll. Dollar und ja, so.
Auf jeden Fall.
Ich finde ja, also
Clint Eastwood finde ich halt auch toll als
Western. Ja, mega.
Und Schauspieler auch
auf jeden Fall grandios. Obwohl die Tarantino-Streifen, die
auch
neuen,
geil, ja,
der, so macht das, der macht das sehr, sehr gut, finde ich.
Ja, natürlich.
Der hält das Genre.
Ja, der ist Fan, merkt man, ne?
Das ist auch immer leicht überzogen alles, aber er schafft das.
Auch das sieht auch immer gut aus. Nein, das ist schon toll. Die Welt ist schon interessant, finde ich, von Western.
Jetzt. Ja, aber im Western auch so musikalisch ist natürlich auch spannend. Der Soundtrack immer kann sich voll ausleben, finde ich.
Aber ich meine, ihr könntet das doch zumindest mal in so einem richtig fetten Musikvideo, was so 12 Minuten geht.
Haben wir
so.
Vor.
Könnt ihr das doch machen, dann habt ihr das doch. Dann könnt ihr das doch ein bisschen ausleben. Könnt ihr doch auch zusätzlich noch so eine Saloon-Szene so, und dann
und du spielst Musik böse machen. Nicht.
Klar.
Ist nur ein bisschen Dinero. Ja. Ja. Kostet halt richtig Asche. Ja. Und Musikvideos ist auch nicht mehr so. Also wir hatten immer sehr viel Spaß, noch vor 5, 6, 7 Jahren Musikvideos drehen. Da wurden auch nochmal 80.000 Euro ausgegeben von der Plattenfirma.
Ja, gut.
Das macht jetzt keiner mehr.
Ja, weil die halt auch nicht mehr überleben über Plattenverkäufe, sondern über Konzerte. Du kannst halt dein Geld über Konzerte verdienen, über Live-Gigs und nicht
das
über...
Das stimmt. Ja, glücklicherweise haben wir das, ne? Dass man da nicht so
drauf angewiesen ist. Ja, klar, natürlich.
Streaming so reinhaut. Ich meine, ich weiß nicht, wie es im Filmbusiness ist, aber ich finde, Streaming ist da intelligenter gelöst, weil man halt, man
ist schon... Es ist eine Möglichkeit für uns. Es ist eine Möglichkeit, einfach mehr zu drehen und verschiedene Arten von Filme zu machen. Vielleicht das Genre vergrößert sich dadurch und dadurch hat man einfach wieder ein bisschen mehr verschiedene Anbieter, mit denen man halt zusammenarbeiten und entwickeln kann. Und
du produzierst ja auch selber, ne? Ja. Ihr habt eine Produktionsfirma?
Genau. Also wir entwickeln vor allem, Matthias entwickelt und dann versuchen wir als Co-Produktion das mitzumachen, damit man eben so mit dabei ist und auch eben Einfluss hat auf das, wo das so hingeht, was man macht. Weil das ist ja der Grund, warum man es eigentlich macht auch. Damit man nicht irgendwas halt, legst du da hin und dann am Schluss... Wird aus dem Elefanten, weiß ich nicht,
ein
Schaf, eine
Maus. So, aus Kosten,
wo der Elefant einmal draufkackt. Ja. Nein, aber so, es hat nichts mehr mit dem zu tun, was man irgendwie so.
Geplant war Hannibal, ne?
Ja. Und es wird ein Film über Handball.
Ja, es wird Handball mit Schafen.
Ja, richtig gut. Total.
Die große Rolle, die dir vorschwebt, hast du sowas im Kopf oder der Film, den du noch machen würdest wollen, wenn einer sagt, ey Jürgen, komm, egal was, wie viel?
Nee, so denke ich, glaube ich, gar nicht. Also am Anfang.
Gladiator wie Ralf Möller, weißt du?
Ha ha. Ich will Ralf Möller spielen.
Oder James Bond.
Ich drehe die Geschichte von Ralf Möller nach.
Was ist denn wie James Bond?
James Bond finde ich super. Wer das ist ja auch immer so, wenn die Leute mich gefragt haben, oh Mann, James Bond Bösewicht, das ist ein bisschen bescheuert, wie James Bond denn?
Also lieber Bond statt Bösewicht. Bösewicht,
ja, Bösewicht ist mittlerweile sind Komparsenrollen. Also gerade wenn Deutsche mitspielen, ist das immer so, dann ist
also noch eine
es gibt immer einen Bösewicht und dann ist irgendwie ein Hellstoff, Wasserstoff blondierter im Hintergrund, der zweimal schießen darf und dann wird er überfahren und ist weg. Also die Rollen der Deutschen im Bösewicht Genre im James Bond sind extrem undankbar. Also finde ich wirklich also schauspielerisch wirklich schlimm. Und aber das war immer anders.
Aber James Bond, so die alten schwierig. Dinger, da sind die Bösewichte, haben doch tragende Rollen.
Ja, natürlich, also, auch Deutsche und so. Und so.
Da schon noch,
gespielt. Ja. Aber das ist jetzt anders.
Gerd Fröbel als Goldfinger, großartig. Fantastisch.
Also, aber James Bond will ich spielen. Das finde ich passt, ja. Ich finde,
es ist so ein Gentleman-Typ. Weil du bist auch so ein Daniel Craig-Typ.
Absolut.
Der ist jetzt auch nicht so der Pierce Brosnan-Schönling, sondern auch der Ruffet-Typ.
Ja, damit hat sich das jetzt schon so ein bisschen modernisiert. Und jetzt warte ich einfach nur
mit einer Flasche Bier abends.
Ich bin mir ganz sicher, die hören das jetzt hier. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt denken die so, bam, jetzt wissen die, warum die letzten Nächte nicht gut geschlafen haben. Jetzt wissen sie, wer der nächste James Bond wird. Danke, Jungs.
Das wäre gut. Craig macht nur noch einen, oder?
Kasten Bier habe ich schon geholt, kriegt ihr nachher. Danke. Schön, dass ihr es angesprochen
habt. Wir kriegen eine Komparsenrolle.
Ja, natürlich. Wir müssen doch mal Wasserstoff blondieren. Eure Haare blond machen dann. Und so Lederstiefel bis hier oben anhaben.
Ja. So, Chaps.
Sieht immer so komisch aus. Wie böse mich. Teilweise.
Und sag mal hier noch irgendwie was mit Amerika, Hollywood und so. Kein Bock?
Also ich glaube, ich kann super froh sein, dass ich hier so viel Arbeit habe. Und auch echt, ich drehe hier super gerne. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendjemand, den ich kenne, der sagen würde, wenn jemand dich fragt, nee, habe ich jetzt keinen Bock, wenn es eine geile Rolle ist, machst du es sofort. Aber dieses Kasper-Theater für einen Deutschen so darüber jetzt zu gehen und überall diese Castings sich zu bewerben und das so machen, dann denke ich so, nee, warum soll ich das machen? Also ich will auch hier leben eigentlich.
Ja.
Ich lebe hier echt super gerne. Hab ja immer Kinder gehabt, die auch in der Schule sind und in Kindergärten. Und ich weiß nicht,
also oder halt eine geile Serie machen. Ne? Das ist ja
finde ich so wieder die wenn Chance. Die mich fragen, es gibt mich ja.
Aber es gibt ja auch deutsche Serien, die es international so ein bisschen geschafft haben. Ja, das ist ja wiederum die Chance durch diese ganzen Streaming-Dienste,
Netflix-mäßig. Genau, also wenn man das möchte, kannst du durch Netflix oder eben auch andere Filme oder so, kannst du schon schaffen, auch eine Aufmerksamkeit zu erringen. Aber das passiert halt. Weißt du, da will ich nichts für tun. Ich kenne ja viele, die versucht haben, eine Karriere zu machen. Und der Einzige, der Weg eine gute ist Christoph Walz, der hat halt eine super Karriere gemacht. Das liegt aber auch nur daran, dass Tarantino ein totaler Freak ist, der alle Filme kennt. Der kennt auch deutsche Filme, der kennt auch Edgar Wallace Filme und so, weil der hat früher in der Videothek gearbeitet. Der hat einfach alles geguckt. Der ist ein Nerd. Das ist ein totaler Nerd. Und der interessiert sich auch für Schauspieler. Und wenn der, weißt du, als der Christoph Walz kennengelernt, der ist mit ihm ins Theater gegangen, hat sich das alles so erklären lassen und Christoph hat ihm alles gezeigt und Christoph konnte ja auch da blühen, weil der sich so mit den Figuren, der ist ja auch so ein Sprachgenie, weißt du, Christoph Walz, der hat da so viele Sachen reingebracht und Tarantino findet ihn einfach geil.
Der ist auch grandios.
Ja,
der ist
auch super. Und ich glaube, das ist so, du musst jemanden so lieben und toll und der hat ihn ja auch
geholfen.
Und Christoph ist er ja nicht hin und hat sich sozusagen der so angebietet, sondern
der hat
so, und wenn du gefragt wirst und du kriegst so eine geilen Rollen auch noch, wo du sagst, natürlich spielt man das, natürlich würde ich auch das sofort spielen, wenn mir jemand was Geiles anbietet.
Bei uns auch ähnlich, ne? Das ist natürlich auch ein Riesenmarkt. Ja, Amerika eben. Musikalisch, keine Frage. Aber
fängst du wieder ganz von vorne
an. Deutschland ist so groß wie Florida oder so. Wo fängst du da an?
Ne? Ja, oder du hast halt das Glück, wie bei Rammstein, weißt du, David Lynch, der nimmt die halt als Filmmusik und das war für die der Knaller.
Hatten wir beim letzten Mal.
Das hättest du anders gar nicht machen können.
Also wir sind auch so, wir sind da, wenn jemand kommt und sagt, come on, guys, what's up, dann sagen wir nicht, sondern machen wir dann auch, aber ansonsten sind wir auch froh über unseren Markt hier und über unsere Heimat und unsere Berlin und Family und so, dass wir das alles unter einen Hut kriegen.
Ich auch. Da gibst du mir noch ein Bierchen, bitte.
Was hättest du denn gerne? Das hier?
Ja.
Du noch einen Radler?
Nee, ich habe hier noch eins, das ist noch ich muss langsam trinken, sonst muss ich die ganze Zeit auf Toilette.
Das ist doch hast du eine Mädchenblase?
Ja. Ich trinke aber echt viel.
Ja.
Und dann muss man das auch mal ausspülen, das ist auch besser.
Ja, viel.
Tschüss. Aber du pinkelst nicht.
Nein.
Dein Körper saugt das alles so auf.
Jürgen, hast du eigentlich irgendwie irgendeine Macke, irgendeinen Spleen?
Bestimmt, ja.
Also irgendwas, wo die
also
Leute
du musst sagen, jetzt auch nicht drüber reden, aber erzähl doch mal.
Doch, kann man gerne. Also schon, ich bin schon sehr ordentlich irgendwie. Also ich so räume ganz gerne auf und habe gerne so eine bestimmte Ordnung zu Hause, aber sonst fühle ich mich auch nicht so wohl.
Bist du so ein Typ mit rechten Winkeln? Nein.
Kein Autist.
So mundmäßig.
Nicht. Nee, so schlimm. Nein, schief. Aber ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde es schön, nach Hause zu kommen und die Bude ist irgendwie sauber und es ist irgendwie so, liegt nicht alles irgendwie so rum und so. Das finde ich irgendwie. Aber das liegt auch ein bisschen daran, wenn man Kinder hat, glaube ich, fängt das so an, dass man so guckt, dass du eben keine Dreckknäulchen überall liegen haben willst, wenn die Kleinen so rumkrabbeln und so. Das ist, da fängt das an, dass du anders über so Sachen nachdenkst.
Lego Steine im Teppich, wo du barfuß drauf
schön drüber trittst, sehr gut. Genau, sowas ja auch. Oder auch der im Bett oder so, du willst sie halt ausschütteln, damit du abends, wenn du reingehst, ist es einfach anders, als wenn das Bett schon 3 Tage zerknäult da irgendwie so rumliegt. Es ist einfach so. Und das so Sachen bin ich auf jeden Fall.
Ist ja, ich bin auch pünktlich. Spleen, oder? Pünktlich?
Ja, ich bin pünktlich. Ist doch, ich hasse zu spät kommen. Also für andere können von mir aus zu spät, aber ich selber komme nicht gerne zu spät. Ich selber finde es nicht gut. Ich möchte nicht zu spät kommen.
Ich finde es auch, also finde Leute, die pünktlich sind, auch gut. Ja. Weil ich es halt selber nicht kann. Ich
aber dir nicht. Selber
findest. Aber was ist so dein Zeitlimit, wo du sagst, okay, da komme ich so bis eine halbe Stunde ist okay bei mir oder so, ist das bei mir?
Bei mir selbst.
Ja. Also ich komme.
Ich finde ja alles, was unter einer halben Stunde bleibt, finde ich, kann man mit dem Auge zudrücken. Also ich verstehe das, wenn man ab einer Viertelstunde genervt ist.
Ja, ja.
Bis einer halben Stunde finde ich immer noch, könnte man echt mal ein Auge zudrücken.
Ja, ja, genau. Das
aber sagt, darüber das, eine Stunde ist natürlich.
Das sagt Matthias Klassen auch. Der sagt, eine halbe Stunde ist nicht wirklich. Also unter einer halben Stunde ist nicht wirklich zu spät.
Das kommt auf die Umstände drauf an, ne? Wenn der andere, mit dem man sich verabredet hat, sich wirklich beeilt und aus dem Bett quält oder irgendwie das Frühstück ausfallen lässt, um es zu schaffen, dann ist auch eine Viertelstunde, weil dann hätte man auch noch was essen
und
können.
Wenn du weißt, jemand steht an der Bushaltestelle und es ist kalt.
Habt ihr da mal so ein Thema gehabt?
Ja, wir haben das ständig.
Das ist der dunkle Schatten über unsere Partnerschaft.
Aber das ist lustig. Das habe ich mit meinem besten Kumpel auch. Matthias, mit dem ich den Film gemacht habe, freiwillig, er kommt einfach immer ein bisschen zu spät. Und ich habe mich aber daran gewöhnt, er weiß auch immer, dass ich pünktlich bin. Und
meine Leute fangen irgendwann an, mir falsche Zeiten zu sagen.
Ja. Tourmanager und so. Ja, ist klar. Ganze Band und
die Schnauze, alle eine Stunde früher, weißt du, dann komme ich. Ja. Und dann bin ich manchmal 5 Minuten zu früh und sage, wo sind die alle? Und dann nach 5 Minuten so, können die ja mal kommen, oder was?
Gut, das kommt dann einmal im Jahr vor, ne? Dass du mal zu früh da bist.
Das stimmt. Es tut mir sehr leid, aber es wird missverstanden. Es ist eine Sache, dafür kann man nicht.
Nein, wenn man das weiß,
man kann es
auch
kaum,
kannst es jetzt ja auch immer anders einplanen. Du sagst um 3 und kommst selber erst um 15:15.
Ja, aber ich
verschiebst du nur im Kopf diesen Termin eine Viertelstunde dahin.
Das stimmt, aber meine Intention ist eine andere.
Erziehung.
Ich möchte, wie du sagst, dass ich möchte pünktlich sein. Ne? Ja. Das ist mein Anspruch. Also ich versuche pünktlich zu sein. Und will da als Vorbild funktionieren.
Aber das meine ich, wenn du dich nur mit ihm allein verabredest, dann machst du den Termin um 15 Uhr und kommst um 15:15, weil du in deinem Kopf verschiebst du einfach nur diesen Termin und sagst, das ist pünktlich. Ich komme 15:15, dann bin ich pünktlich, weil wir uns um 15:15 verabredet haben. So müsste man es eigentlich machen. Dann kannst du
ein, zwei Mal und dann kommt er nämlich um 3:30.
Sascha, pass auf, es ist ein vernünftiger Ansatz. Du musst dich einfach zusammenreißen.
Du musst dich ändern.
Ich muss mich einfach ändern.
Ja.
Ich muss es einfach.
Ach, ja, aber das sind ja alles keine Macken. Das ist alles
aber was könnte denn eine Macke sein? Vielleicht habe ich sowas.
Überraschungseier von meinem Kopf oder so ein Scheiß.
Nee, das habe ich nicht.
Oder Briefmarken, was weiß ich.
Oh, nee, sowas habe ich nicht.
Aber so sinnlose Hobbys oder so.
Sinnlose Hobbys, gut, das könnte man über wahrscheinlich vieles fragen, oder? Was man so macht, ob das sinnvoll ist.
Ach, nee, Hobby ist immer sinnvoll, wenn es Spaß macht.
Ja, mir macht ja
Motorradfahren.
Ja, Motorradfahren zum Beispiel finde ich ja auch. Macht mir unheimlich Spaß. Und ich habe eigentlich viel zu wenig Zeit. Jetzt durch Corona natürlich mehr Zeit, muss ich auch sagen. Also das ist natürlich schon ganz cool. Und durch Corona, nur einmal ganz kurz da zurückzukommen, was ich natürlich kannte bei dieser Krise, ist, ich kenne das ja, dass man mal 3 Monate arbeitet und wieder 3-4 Monate frei hat.
Ja.
Für mich ist das ja, seitdem ich 15 bin, mache ich diesen Job. Mhm. Und wir arbeiten ja nie durch, weißt du? Also wir sind ja als Schauspieler immer, wir sind nie... Genau, ein Film, 7 Wochen.
Ja.
So, und das heißt, dass sich das jetzt verlängert halt, ob du jetzt 3 Monate frei hast oder 6 Monate, ist natürlich finanziell eine Sache. Aber ich will damit sagen, ich habe von Anfang an gelernt, immer Puffer zu schaffen. Also immer sehr konservativ mit Geld umzugehen. Also sehr also zu wissen, wann man spart oder wo man sich noch so einen Puffer schafft und da für die Scheiße kein Geld ausgeben und da so und so. Gerade mit Kindern und so lernst du das, damit du nicht immer nur zur Bank rennen musst und so. Also das heißt, man lernt eigentlich, wenn man das wenn man eben Kinder hat vor allem, lernt man einfach sehr gut mit seinem Geld umzugehen. Mhm. Und deswegen hat mich diese Krise nicht so rausgehauen, weil ich das schon immer so kenne. Jetzt habe ich aber das Glück gehabt, dass ich eben in den letzten Jahren so gut gearbeitet habe und eben, eben so sparen konnte, weißt du. Viele in meiner Branche haben dieses Glück eben nicht gehabt. Und die sind ja komplett alle durch diesen Raster gefallen. Hartz IV konnten wir beantragen. Hartz IV, Schauspieler, als Schauspieler kannst du Hartz IV beantragen. Du hast ja kein Unternehmen, du kannst ja nicht sagen, ich bin ein kleiner Unternehmer, jetzt mache ich mal hier 7.000 Euro, beantrage ich für die ganzen Kosten, die ich habe. Die konnten gar nichts.
Betrieblichen Kosten.
Aber das nicht nur Schauspieler, das ganze gesamte Team.
Ja, Schauspieler haben ja sowieso so komische
Tänzer, Musiker, Musiker, Alter. Musiker, da geht doch kein... Hartz IV können die beantragen, es sei denn, die haben ein kleines Unternehmen. Ja, das ist doch, das finde ich, also... dass die Krise so gezeigt hat, dass sämtliche Kulturschaffenden eigentlich voll am Arsch sind.
Kultur wird leider nicht als notwendig.
Ja, das finde ich schon krass. Also das fand ich wirklich so, ich gedacht habe, Alter, hoffentlich lernt ihr alle, dass wenn ihr ein bisschen Kohle habt, spart dieses Geld.
Ja, dann wir haben hier noch so eine kleine Rubrik, die nennt sich Quick and Dirty. Mhm. Also
entweder oder.
Und ihr wollt jetzt wissen, ob so meine Kinder entstanden sind.
Nein.
Quickie. Also es sind halt einfach Fragen, entweder oder, okay. Also ein paar Sachen haben wir schon geklärt, zum Beispiel L.A. oder Berlin?
Berlin.
Tag oder Nacht?
Ja, Nacht. Schon auch geil. Bin schon Nachtmensch auch.
Nachtmensch, ja.
Ich musste mich so ein bisschen umdisponieren, durch Kinder auch, ne? Ist ja klar. Aber eigentlich bin ich schon ein sehr nachtaktiver Mensch.
Und kannst du auch besser arbeiten nachts, also drehen oder
lernen?
Also
wenn ich jetzt zum Beispiel ein Musikstudio hätte und würde ich, glaube ich, abends anfangen mit den Proben und dann bis in die Nacht arbeiten, glaube ich, und so. Ich glaube, das wäre schon so ein Ding.
Was ich an der Nacht geil finde, ist, dass die Welt abschaltet.
Ja, also, das genau. Klingelt kein Telefon. Ja. Ja.
Also wenn du müde bist, natürlich Mist. Ne? Wenn man, wie alle, wenn wir Kinder haben,
oder breit,
dann bist du abends durch.
Dann geht das leider. Deswegen trainiert man sich das ab. Aber eigentlich, ich liebe auch, wenn alles untergegangen ist und es so dunkel ist und du guckst raus und nur zwei, drei Lichter. Ich mag so Städte auch, wenn du so guckst und Reflexionen von Lampen auf Straßen, wenn es geregnet hat und so. Das sind so Lichter, die du tagsüber nicht hast. Also ich mag das total.
Was ich geil finde, ist, nachts rausgucken und überall Licht in Fenstern sehen und sich vorzustellen, ja, dass in jedem Fenster
was da
ein anderes Leben ist. Ja, also mit einer anderen Perspektive, einem anderen Ende, einem anderen Anfang. Das finde ich irgendwie abgefahren.
Ja, das verstehe ich. Ich finde es auch krass. Ich mag das auch gerne. Ich mag auch gerne nachts trainieren oder so. Also Sport machen finde ich auch geil, wenn man nicht schlafen kann, dass man dann so anfängt, sein Programm zu machen und so. Also irgendwie, ich finde es gut. Ich mag
das. Ist cool.
Love it.
Träumer oder Realist?
Boah, das ist ganz schön schwierig, finde ich. Realist ist so unsexy.
Aber ist, wenn man Sorge macht, dann ist man Realist.
Ja, gut, aber das eine schließt ja das andere nicht aus. Ne? Also Träume sollte man, glaube ich, schon immer haben. Ne?
Die habe ich auch. Aber ich würde mich wahrscheinlich eher, also wenn man das jetzt wirklich so von dem Klischee klassifiziert und so versucht, bin ich eher der Realist wahrscheinlich in vielen Dingen. Was es aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich darauf bestehe. Aber ich, für mich selber denke ich immer Worst Case und Best Case Szenarien. Mhm. Also insofern denke ich schon sehr taktisch und denke immer so, okay, ist alles gut. Wenn Leute so, das ist so super, alles so voll auf ihrem Traum so sind. Dann denke ich immer so, Digga, ist geil, machen wir jetzt. Aber denk immer, wie gehst du damit um, wenn das komplett in die Hose geht? Nur, dass du da noch so ein...
Haben wir alle drei gemeinsam, glaube ich. Ja,
okay. Das ist wichtig, glaube ich.
Ja. Drama oder Action?
Ich komme aus dem Drama. Ich liebe Action auch, aber ich komme eigentlich aus dem Drama. So, wenn die arbeitsmäßig ist Drama schon etwas, was mich...
Weil es schauspielerisch mehr
Facetten interessanter hat, oder? Ist interessanter. Also, du musst mehr können auch und du bist mehr gefordert.
Nicht so Jason Statham-mäßig einfach mal 90 Minuten durchprügeln.
Finde ich super geil. Hätte ich auch richtig Bock drauf, nachdem ich ja mein Leben lang schon Drama gemacht habe. Aber ich komme...
Auch eine Rolle für dich.
Ja, ja, aber ich komme eigentlich aus dem Drama und mich interessiert das auch. Also das ist auch etwas, was mich interessiert. Mich interessieren die Sachen, die nicht funktionieren. Die Dinge, die schieflaufen, wenn so ein Leben aus dem Ruder geht. So dieser permanente Kampf mit den eigenen Geistern, die man so hat, das finde ich auch. Und deswegen ist das Drama interessanter. Ja, weißt du so? So finde ich.
Bin überzeugt.
So, jetzt würde von der nächsten Frage müssen wir einen Schluck nehmen.
Ja, die hast du an der Backe.
Lieber volles Haar oder ein perfektes Gebiss?
Beides ist nicht so wichtig, finde ich. Ich habe da beides nicht. Aber sagen wir so, ich liebe meine Zähne irgendwie. Also man, vielleicht denkt
das
man,
ist das dein Markenzeichen.
Aber auch unabhängig davon, ich finde es auch, ich finde die auch gut. Ja, ich mochte die immer. Und ich habe immer, natürlich gab eine Zeit, wo die so kam, wo ich mich total erschrocken habe und gelacht habe, wie so ein Mädchen in der Pubertät. So. und so. Und dann aber irgendwann klar war, okay, das ist,
das bist
ich
du.
Bin halt so.
Ja,
das
ja,
ist halt ich. Genau. Und so. Und Haare habe ich ja auch vieles ausprobiert. Also Haare, damals, als ich noch Haare hatte, so ein bisschen länger und das Leben ist eine Baustelle und alles. Aber ich war nie so richtig glücklich mit meinen Haaren. Und als sie dann weg waren, habe ich irgendwie gedacht, gut, ein Problem weniger, weißt du, weil so schöne Wellen, wie ich habe auch so einen Kumpel, der hat auch so immer noch volles Haar, der ist zwar jetzt grau, aber diesen, und auch hier mit so Wellen, dass das immer so bleibt und so, das ist beneidenswert, finde ich auch eine geile Frise so, aber hätte ich dann auch, wenn ich sie hätte, aber habe ich nun mal nicht, also insofern konnte ich immer dann auch damit leben, dass ich mich verabschiedet habe.
Also das, ich bin sicher, das hat niemand an dir auszusetzen.
Nein,
ich finde das eine oder das andere im Gegenteil. Ne? Das macht ja auch einen Menschen aus, wie
ja,
du eben
es
bist.
Ist aber auch schon echt ungewöhnlich.
Ich finde gerade das Geile, gerade bei Schauspielern, ne? Wo heute alle, wo wir vorhin Hollywood und Co. hatten, oder auch im Deutschen, wenn du siehst, wer da Karriere macht und so,
komplett
wo es darum geht, wo die Typen machen sich die Nase teilweise,
ja,
ne?
Ja,
um irgendwie die geileren Rollen zu kriegen und irgendwie schöner zu sein. Finde ich so Charakter.
Ja, das ist bei uns ganz gut. Da habe ich Glück gehabt. Aber man muss auch dazu sagen, dass es ganz viele Figuren gibt, in denen du meine Zähne nie siehst, weil ich nicht lache. Also im freien Willen, glaube ich, siehst du nicht einmal, wie meine Zähne sind. Das ist eben auch interessant. Mein Mund ist so gebaut, dass du eigentlich diese Zähne nur siehst, wenn ich lache. Wenn ich nicht lache, rede, kann ich sonst
sagen,
es sei denn, ich schreie jetzt so mit Zahn zeigen. Und das ist aber auch ganz gut. Du bist nicht immer damit konfrontiert, mit diesen Zähnen, sondern immer nur, wenn ich es auch einsetze, also wenn ich das will. Das ist für mich manchmal auch noch ganz gut. Ja, genau.
Als Pirat.
ja, genau.
Mein Sohn liebt diesen Film und diese Rolle, die du da spielst.
Vicky ist auch geil. Aber sag mal, was fällt mir noch an Tattoos?
Ja.
Tattoos als Schauspieler?
Ich bin jetzt fertig damit. Jetzt habe ich endlich... vor drei Wochen ist jetzt fertig geworden.
Du hast dieselbe Vorliebe wie ich für asiatischen Kram.
Ja, auch. Ich habe so Mexican-Style hier, so die Seite.
Ja,
so mit der Madonna auch.
So,
genau, das mag ich total. Irgendwie das bin ich echt durch.
Ist man fertig mit Tätowieren?
Doch, ich ja. Ich kann das jetzt sagen, ja. Ich habe jetzt so lange, jetzt so über 100 Stunden, ja, man könnte aber das...
Nein, Hals geht nicht.
Das ist die Grenze als Schauspieler dann auch, weil Halsschminken ist auch richtig ätzend. Da hast du immer so am Kragen dann auch so Make-up. Zeug und so.
Mit Bartwuchs und so.
Ja, genau. Aber als Schauspieler, ja, also sagen wir mal so, je älter ich wurde, je mehr habe ich mich tätowiert, weil ich dann irgendwann auch gedacht habe, ich bin ja in erster Linie auch ich irgendwie und zu vielen Figuren passt das und auf der anderen Seite, man muss es auch nicht sehen. Wenn ich ein Hemd anhabe, wie hier oder ein Longsleeve, siehst du es gar nicht.
Klar.
Also es gibt ganz viele Rollen. Ich kann es steuern, wenn man es sieht und wann nicht. So war das eigentlich. Aber ich wollte das halt immer so, sowieso, deswegen habe ich auch mit 20 angefangen mit Tätowieren und jetzt ist es für mich aber perfektioniert, weil ich wollte es halt immer auch schön so. Und ich habe immer lange gesucht, so Motive, was könnte das für eine Richtung? Und habe mich dann halt für so was Klassisches entschieden, weil ich auch finde, dass das irgendwie gut altert in gewisser Weise auf eine Art. Mhm. So. Und es gibt so viele Moderichtungen im Tätowieren,
absolut,
wo du sagst, du guckst dir das an, nach 10 Jahren denkst du, boah, ist das schlimm.
Ja, also die klassischen Sachen haben sich einfach auch bewegt.
Durchgesetzt,
ne? Das ist halt nicht umsonst so. Das ist was immer bleibt.
Ist wie ein Anzug.
Immer cool ist.
Ist wie ein klassischer Anzug. Ein klassisch geschnittener Anzug war eigentlich fast immer gleich. Nämlich englisch. Ziemlich englisch. Nicht mit weiten Schulterpolstern, super tailliert oder ganz so. Sondern relativ konservativ. Wenn man so nach dem englischen Anzug guckt, den kannst du eigentlich dein Leben lang durchtragen.
Ein Tattoo ist ein Anzug.
Ja. Das ist klassisch halt.
Ja, voll gut.
Geht immer.
Ja, Mensch, Jürgen, wir haben was vergessen.
Was haben wir
haben vergessen? Den Startshot haben wir vergessen.
Ja, dann machen wir den
Endshot.
Mich interessiert aber doch noch was, weil wir auch über Musik gesprochen haben vorhin. Wir
hätten schon mal den Endshot vorbereitet.
Du hast ja gesagt, die Hansen Band ist ja aus Ketka und Tomte entstanden.
Mhm.
Und du hast ja auch, als wir über Musik gesprochen haben, mir direkt geschrieben, dass das wichtige musikalische Einflüsse sind oder Dinge, die du auch musikalisch sofort sagst, wenn dich einer fragt, was hörst du gern? Was findest du geil?
Ja, weil das, ich verbinde das mit Hamburg ein bisschen auch. So die Jungs haben
Hamburger Schule.
Ja auch irgendwie so Hamburger Schule, also so Norden eben. Also ne, die sind alle irgendwie so in Hamburg gerichtet oder auch groß geworden zum Teil. Thies ist jetzt aus Friesen.
Kann man gut Witze, weil er kann ja auch selber,
er hat ja auch Songs darüber geschrieben eben, wie er groß geworden ist und so.
Kennst du die aus Friesen Witze noch als aus der Schule früher?
Ja, ich auch. Und, Eis.
Jetzt kriegen wir haben Hörerzuschriften bekommen.
Ja,
wir
haben schon
eine super Sendung, aber von Whisky keine Ahnung, man macht kein Eis da rein.
Ich weiß.
Ich finde das ist egal, man kann das machen, wie man
will. Ja, also,
das
stimmt ja. Also wenn man jetzt...
Nicht verwässern
lassen. Es kommt an, beziehungsweise Wasser macht man ja sogar manchmal rein, ne, um den Geschmack ein bisschen zu entfalten.
Siehst du? Und das sagen wir denen jetzt.
Aber kühlen macht man eigentlich nicht. Ne? Es sei denn, es ist irgendwie Whisky-Cola.
Es sei denn, man ist unheimlich warm.
This is a free country. Wir können machen, was wir wollen.
Also,
Jungs, ich fand
Jürgen Vogel,
sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Großartig.
Wir fanden es sehr spannend und sehr geil und sehr interessant, mit dir zu sprechen.
Dankeschön.
Sowohl privat als auch über deine Berufung und alles, was du so machst.
Dankeschön.
Ah. Fand ich auch. Wir haben noch eine kleine Rubrik hinterher, die machen wir eigentlich auch immer, unser Bosshaus Musiktipp.
Hm. Oh, die haben wir. Wir können aber, bevor wir das machen, was mich interessiert noch ist, haben wir auch vergessen zu fragen, dein erstes Live-Konzert.
Hannovers Gmünd, glaube ich, war das.
Das ist doch keine Band.
Nee, aber achso, das war das. Achso, weißt du,
oder
das
ist mir was,
wo wir mit der Hansenband selber drauf gespielt haben. Mein erstes Live-Konzert.
Das ist auch interessant.
Ja, das war mein erstes Konzert, was ich jemals. Und ich habe gedacht, ich sterbe, ich hau ab. Ich habe gedacht, ich gehe durch das Klofenster
raus. Das habe ich, ich heute noch manchmal.
Alle Flucht,
wenn man doch am Ring spielt und auf die Bühne muss, dann denke ich auch, warum habe ich mir nichts.
Ich glaube, mein erstes Konzert, und das ist jetzt echt krass, 80er, war Howard Jones.
Geil.
In Hamburg.
What is love?
Ja.
What is love? Ja.
Und der Typ, und das fand ich krass, ist so gut wie alleine auf der Bühne gewesen und hat ja alles schon damals elektronisch gemacht.
Vorbereitet.
Der hat alles vorbereitet. Der hat alles und hat mit so einem Headset-Ding gesungen. In den Anfang 80er muss das ja gewesen sein. 82 oder irgendwie sowas.
Ja,
das habe ich gesehen und fand das aber krass. Der hat echt eine krasse Show gemacht.
Cool.
Und da habe ich aber auch im Stadtpark mal Katja Kuku gesehen.
Katja Kuku? Du, Stimme ist, es ist wirklich peinlich, aber ich wollte so eine Frisur haben, als ich 13 war. Also, bin dann zum Friseur mit diesem Foto. Da gab es dann, gab ja noch kein Internet. Da ist man mit einem Foto aus der Bravo zum Friseur und gesagt, so eine Frisur. Und danach habe ich geheult, weil das natürlich nichts damit zu tun hat.
Das ist so aus
wie Litbarski.
Aber weißt du, was das erste Konzert in Berlin? Das erste Konzert in Berlin.
Litbarski.
Das war krass. Eigentlich war das wirklich schlimm. Ne? Also, ich kann schon googeln. Nee, das erste Konzert in Berlin, daran kann ich mich auch erinnern, das war nämlich 85 einstürzende Neubauten.
Großartig. Yeah.
Das war richtig.
Im Metropol. Ne?
Ja, im Metropol. Geil. Und das war wirklich.
Schöneberg.
Ja, das war richtig geiles Konzert. Also da stand ich auch so, ja, wie geil, Alter, Einkaufswagen auf der Bühne, was die alles gemacht haben. Ja, Mufti da irgendwie so rumgehauen. Ja, das fand ich sehr, sehr geil. Ich trinke jetzt mal einen Schluck.
Ja, du. Wir stoßen an. Auch eine richtig geile Runde.
Auf jeden Fall.
Cheers.
Cheers.
Also Musiktipps, ne, um es zu Ende zu führen. Wir empfehlen ja immer gerne was man vielleicht nicht, so, es gibt immer da draußen die Leute, die kennen alles, aber wir reden mal vom Mainstream und
ja,
so.
Und mal Sachen, die man nicht so kennt
mal, was immer auszugraben, was man nicht so kennt. Und ich fange mal an mit der Rubrik Sweet Old Time Music. Und zwar geht es um die Chambers Brothers. Ja. Eine Band aus den 60er Jahren. Die waren sehr, sehr unknown und underground. Sie waren auch so ein bisschen die Stax Band. Die haben ganz viele Acts begleitet, Otis Redding und so weiter, die damals in Motown aktiv waren. Interessant war bei denen, dass sie so ein bisschen diesen Psychedelic Funk Rock erfunden haben, glaube ich. Und es war eine schwarze Band, bis auf den Bassist, der war der einzige Weiße. Mhm. Auch ungewöhnlich an der Groove Machine, weil die Schwarzen haben ja den Groove eigentlich oft besser drauf zu der Zeit, auf jeden Fall. Großartige Band immer noch. Ich finde, die haben die Musik an alles, was danach kam. Tipp Nummer 3, zum Beispiel Johnny Guitar Watson, komme ich gleich noch dazu. Sehr beeinflusst The Chambers Brothers mit Songs wie All Strung Out Over You oder Time Has Come. So viel zum ersten Musiktipp.
Ich höre mal rein. Ich kenne es nämlich gar nicht.
Ah, nee?
Nee, kenne ich wirklich nicht. Also wenn ich es höre, vielleicht, aber vom Namen her. Jürgen, hast du eine Band, die du empfehlen willst?
Muss ich jetzt mal nachdenken. Das finde ich schon. Also vor allem Sachen, die man nicht so gehört hat, ne? Oder die jetzt nicht so Mainstream-mäßig sind, ne? Wahrscheinlich.
Egal.
Whatever.
Also mir fiel jetzt erstmal, aber das kann man.
Band schwärmen, wo du sagst, das ist meine.
Oder von einem Künstler. Forever. Muss keine Band sein. Also Iggy Pop ist doch für
das. Ja, Iggy ist schon super. Also Iggy Pop ist schon jemand, den ich richtig geil fand. Auch Stooges, also noch bevor er so solo unterwegs war mit dieser Punk, punkigen Form von Musik und seiner Stimme und so, das fand ich schon extrem geil. Also das haben wir am Anfang auch ganz viel gehört, so, als Musik so losging, ein großes Thema zu werden. Mhm. Aber auch Police hat mich geprägt. Also Police fand ich damals auch krass geil.
Ja.
Das auch. Weiß ich noch. Also Schlagzeug hat mich da immer unheimlich mitgezogen. Ich fand den Schlagzeuger grandios.
Ist auch geil.
Da, also so, erst mit Police wurde mir so klar, was anders, also dass es anders klingt, das Schlagzeug. Dass sie es anders gespannt haben oder einfach anders gespielt hat als andere. Oder die das anders gemischt haben auch und so. Das fand ich auch extrem. Aber ich fand auch B-52s zum Beispiel damals, als die rauskam.
Ja,
auch,
ja,
auch krass.
Das erste Album, da
auch
das ist gelbe.
Ja, das erste wahnsinnig.
Mega.
Also das fand ich so extrovertierter, wie nennt man das? Pop? Punk oder was auch immer.
Ja, aber genau so.
Ja,
so
das fand ich auch extrem skarig.
Auch so ein bisschen.
Indie.
Ja, genau.
Vielleicht auch Indie, also was man später
ja,
Indie
ja, genau. Ja. Ah. Also das mochte ich auch sehr. Es waren schon so, die 80er haben halt, also wie das, was interessant an den 80ern ist, es war entweder komplett daneben, also wirklich richtig schlimm, auch modisch, oder es war genial. Also so diese das Zeit stimmt. War, da gab es so, das war so ein krasser Mix irgendwie aus beiden.
Das, was heute ein bisschen fehlt.
Ja.
Das ist meistens.
Das Kontroverse.
Ja, du hast die Gegensätze nicht. Das war
ja, ja, wobei die Subkultur kann ohne Mainstream leben. Mainstream nicht ohne Subkultur eigentlich. Das heißt, die Inspiration holt man sich eigentlich daher. Das ist beim Film übrigens auch so. Das ist mit dem Independent-Film, könnte man das auch sagen. Also das Hollywood-Kino kann nicht ohne den Einfluss des Independent-Films leben eigentlich. Ob das jetzt Autoren sind, Filmemacher oder Inspiration von Schauspielern oder so inhaltlich halt. Ne? Ja. So klauen die halt ganz viel aus dem Bereich, weil das eine kann ohne das andere eigentlich nicht wirklich leben.
Na,
aber Independent kann leben, deswegen wird es halt so ganz klein auch. Und jetzt gerade, wenn du der Mauerpark ist ja gar nicht schlecht, wir wundern ja um die Ecke, da mal so ein bisschen rumzu gucken, was die so musikalisch machen, ist manchmal auch wirklich lustig. Und geil auch. Also irgendwie auch geil. Super eigen und geil.
Das Gute ist, wenn Leute noch frei von jeder Kommerzialisierung sind, weil sie dann nicht darüber nachdenken müssen, ob das jetzt
machen das, was sie machen müssen,
ob das ankommt oder nicht, sondern wenn sie völlig
der
Freestyle,
Außenblick.
Einfach Bock.
Ja. Mhm. Ja, das ist bei Musik zum Beispiel möglich. Du kannst ja nicht einfach einen Film machen ohne irgendwas. Du brauchst ein ganzes Team, brauchst ein Drehbuch und ist arschteuer. Du kannst dir mal eine Gitarre im Mauerpark stellen und kannst deinen Song singen. Und das finde ich auch geil an Musik. Mhm. Wenn du mich jetzt fragst, was ich Musik geiler finde oder geiler oder freier finde, ist es, dass du es halt immer machen kannst. Als Schauspieler sagen, ich stelle mich jetzt hin und spiele irgendwas nur für mich. Das ist eben auch, geht nicht. Also nicht so. Weißt du, Monologe kann ich halten, aber das ist eben nicht nur Schauspiel. Schauspiel bedeutet eben meine Arbeit ebenso und die kann ich nicht unabhängig alleine machen. Aber Musik kannst du halt immer machen und das finde ich halt auch echt geil, theoretisch. Selbst wenn du keine Gitarre spielen kannst und du kannst gut singen, kannst du dir das beibringen. Theoretisch. Oder du holst dir jemanden, der Gitarre spielt.
Oder du, wenn du schauspielst, du kannst ja nur schauspielern, wenn du immer in eine andere Rolle schlüpfst.
Ja, in die Rolle, genau.
Und als Musiker bist du quasi du.
Ja, eben. Und das ist eben auch so eine Sache, wo ich finde, singen zum Beispiel war für mich das Gefühl vom ersten Konzert, ich habe in meinem Leben noch selten mich so gefühlt, so die Hose runterzulassen. Weil zu singen, Deutsch auch noch, also deutsche Texte zu singen.
Nackt machen.
Boah, ey, das fand ich so krass. So krass persönlich. Und das hat ja auch mit der Stimme, wann du was wie. Und nicht jetzt, weißt du, so drückst oder so, sondern wo du wirklich den Song so. Boah, das fand ich echt krass, nackt machen. Ja. Wirklich. Mehr als Schauspieler noch.
Ja, Muttersprache, ne? Ja. Gutes Stichwort zu Tipp Nummer 2.
Muttersprache, Mother Tongue.
Mother Tongue aus Los Angeles.
Mother Tongue ist eine großartige Band, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich weiß nicht genau wie lange, aber auch 20 Jahre auf jeden Fall.
Mindestens.
Los Angeles, California, die sind mindestens so gut wie die Chili Peppers und ist ein Beispiel für eine Band,
mindestens.
Die musikalisch so geil sind, aber es irgendwie nie auf die andere Seite des Erfolgs geschafft haben.
Okay.
Ne? Die sind musikalisch so hochtalentiert. Ich habe die, wir haben die zusammen live gesehen.
X-mal. Ja.
Du fällst um. Das ist also die Intensität von diesen Typen auf der Bühne ist so roh, so nah, das ist krass.
Aber schade eigentlich auch, krass, dass die da nicht so durchgestanden sind.
Also die kommen regelmäßig immer noch nach Berlin auch, ne? Die spielen halt
sie leben noch davon.
Ja, genau, Columbia Halle oder auch Wild at Heart, ganz kleine Gigs haben wir schon gesehen. Wir hatten das große Privileg, dass wir die auch hier schon im Studio hatten und wir haben einen Song mit denen aufgenommen.
Ah, cool.
Der ist noch in der Mischung, der wird bald zu hören sein.
Seit vielen Jahren ist der
in der Mischung. Ja, aber übrigens machen wir immer wieder hier Live-Sessions mit Bands, cool, befreundeten Bands oder Bands aus dem Ausland, die hier sind und Bock cool haben und Zeit.
Das ist super.
Suchen wir uns immer eine alte Blues-Nummer aus und jammen drauf los, also Live-Recording.
Toll.
So auch mit Mother Tongue. Deswegen auf jeden Fall, wir sind beide Riesenfans von dieser Band und zieht euch rein, Mother Tongue, Songs wie Damage, Burn Baby oder Broken. Fantastisch.
Hört sich gut an.
Absolut. So, noch ein Tipp?
Naja, also ich habe es vorher schon erwähnt, es ging ja ein bisschen um Psychedelic Funk Rock und Johnny Guitar Watson, der hat als kleiner Blues Guy angefangen damals und hat so ein bisschen Blues Rockabilly auch gemacht und später hat er sich zum absoluten Funk-Gott entwickelt. Mhm. Wir haben es auch im Tourbus schon einige Male rauf und runter gehört. A Real Mother for You oder Ain't That a Bitch? Johnny Guitar Watson, ein absoluter, ist leider schon tot. Ich glaube, er hat den Traumtod eines Musikers gestorben. Er ist auf der Bühne gestorben, Herzinfarkt bekommen und umgefallen in Japan vor zigtausend Leuten und war
tot. Einer von euch schon mal drüber nachgedacht, wie er sterben will?
Schnell, also wenn, dann auch so aus wie Stecker rausziehen, finde ich gut.
Ja, klar, lange hat besten,
mehr, oder einschlafen.
Keiner hat Bock auf lange. Also.
Aber beim Dreh denke ich immer so scheiße, weil das würde mir so leid tun für die Produzenten und alle. Weißt du, wenn du
so, darüber denkst du nach.
Ja, das ist ja das.
Die arme Produktion.
Ja, ich würde so denken, ach du Scheiße, ey, jetzt haben die den Film angefangen und noch 10 Drehtage zu machen und du bist weg.
Ich finde krass beim Stage-Diven.
Beim Crowd-Aufknallen.
Nee.
Alle gehen zur Seite.
Das ist ein Unfall.
Beim Crowdsurfen.
Ich möchte einen Unfall haben, auf Stage bleiben. Das ist mein
Unfall.
Wunschtod.
Beim Crowdsurfen rein und während die dich so tragen. Merkt gar keiner.
Nimmst du ab. Oder als Regisseur würde ich dann nochmal sagen, okay, komm, wir machen das, aber wir verschieben es ein bisschen nach hinten. Wir machen die letzte Verbeugung.
Ja.
Und die letzte Verbeugung fällst du halt dann
nach vorne.
Einfach runter, fällst flach und bist weg. Einfach so. Das Konzert ist
also
alle Leute haben noch so Tränen, Freude, haben so, ja! Band auch so, wow! Und du machst nochmal so, boom, boom.
Danke und tschüss.
Und bleibst du liegen. Das ist doch wirklich, also.
Das war doch ein super Schlusswort. Wir fallen nach der Danksagung vorne über und verabschieden uns. Und wir verabschieden uns auch. Jürgen, danke, dass du da warst.
Vielen Dank, war toll mit euch.
Ja, vielen Dank, großartig. Sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke in deine Welt.
Ja,
und wir sind natürlich mit dem Bosshaus Podcast alle zwei Wochen hier auf dem Äther, beziehungsweise sind wir auf dem Äther in der Rodeo Radio Rock Show bei Radio Bob auch alle zwei Wochen. Also stay tuned und schaltet rein.
Podcast oder Radio Show, Bosshaus sind da.
Ciao-di.
Ciao-di.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.